Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich, wie vor jeder Folge, meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Das sind Anka, Andrea und Leonie. Vielen lieben Dank euch, dank euch und dank all den lieben Menschen, die Große Töchter schon länger supporten, ist es mir möglich, diesen Podcast weiterzumachen, denn Große Töchter ist Community finanziert. Das bedeutet, dass ihr den Podcast gratis hören könnt, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr auch freiwillig für den Podcast bezahlen. Und das geht auf steadyhq.com/großetöchterpodcast. Der Link ist in den Shownotes. Als Dankeschön kriegt ihr ein kleines Goodie, je nachdem welches Paket ihr euch aussucht. Und werdet Teil der Große Töchter Community, kriegt eine Einladung in unsere gemeinsame Telegram-Gruppe, könnt Fragen an meine Gäste stellen und auch an den Stammtischen der Große Töchter Community teilnehmen. Ich freue mich auf euch. In der heutigen Folge ist Clara Galistl zu Gast. Und gleich vorweg zur vollen Transparenz. Ich bin mit Clara Galistl seit mittlerweile, ich glaube, 18 Jahren befreundet. Wir haben uns zu Beginn unserer Studienzeit kennengelernt. Ja, so alt sind wir schon. Und Clara hat in der Zwischenzeit sich einen sehr großen Namen in feministischen Kreisen gemacht, unter anderem mit dem Einsatz, mit dem mittlerweile erfolgreichen Einsatz, für ein Rapid-Frauenteam, für das Clara Galistl dann 2023 auch den Wiener Frauenpreis in der Kategorie Alltagsheldin erhalten hat. Und genau darüber und über noch einige andere Sachen, wie zum Beispiel über das Thema Homophobie im Fußball, haben wir uns in der heutigen Folge unterhalten. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, liebe Clara. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich beginne ja immer mit, wer bist du und was machst du? Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, meinen HörerInnen?
Gern, danke für die Einladung. Ich habe schon sehr lange darauf gehofft, dass ich irgendwann eingeladen werde und jetzt freue ich mich sehr.
Wir haben es ja schon mehrmals vorgehabt.
mein Name ist Clara Galistl. Ich komme aus dem Kunstkulturbereich, beschäftige mich viel mit Fairness. Also mit Fairness-Maßnahmen, Fairness-Strategien, Fairness-Prozessen in Kunst- und Kulturinstitutionen und auch zunehmend im Sport, wobei der Sportbereich für mich eigentlich der private Bereich ist.
Obwohl es der private Bereich ist, ist es was, womit du sehr oft auch öffentlich aufteilst. Warum ist das so? Und mit welchen Themen trittst du öffentlich auf?
Mit feministischen Themen, glaube ich, und Gleichstellungsthemen. Ich glaube, ich bin eine Person, wenn man mich wohin setzt, fange ich gleich an, irgendwie zu laufen. Mhm. Und ich sehe dann kleine Dinge oder große Dinge, die man anders machen könnte. Also nicht, dass ich überall immer umrühren will, aber ich bin zum Beispiel ein großer Rapid-Fan schon lang und habe mich dann irgendwann gefragt, warum Rapid kein Frauenteam hat. Mhm. Habe dann versucht, irgendwie die Antwort rauszufinden und habe keine mich zufriedenstellende Antwort bekommen. Mhm. Und dann habe ich mich eingesetzt dafür, dass es ein Rapid-Frauenteam gibt. Andere Themen sind LGBTIQ. Gleichstellung im Sport, ich glaube, mir ist Gerechtigkeit irgendwie wichtig und ich finde es oft wahnsinnig unfair, dass bestimmte Personen, wo nicht eingebunden sind oder dieselben Voraussetzungen haben, auf Basis von Dingen, für die sie jetzt schlussendlich nichts können. Mhm. Und dann glaube ich, ist es meine Aufgabe auch, wenn ich gerade die Zeit und die Ressourcen habe, mich einzusetzen für Leute, die Zeit und Ressourcen gerade nicht haben.
Mhm. Du hast ja schon gesagt, du hast dich stark gemacht, dass es ein Rapid-Frauenteam gibt. Wie ist es denn, also es gibt ja jetzt eines.
Mehrere.
Mehrere mittlerweile, ja. Okay. Wie ist es dazu gekommen? Also was war der Weg dorthin? Und du hast gesagt, du hast Antworten gekriegt, warum es keine gibt. Welche Antworten waren das? Das würde mich auch noch interessieren.
Ja, es ist lustig, weil ich, also ich habe Germanistik studiert und habe während dem Studium als interessierte, weiblich gelesene, weiblich sozialisierte Person Gender Studies Vorlesungen auch besucht. Und da lernt man dann so auf ganz struktureller Ebene, wie die Exklusion von Frauen oder von nicht als Männer gelesene Personen passiert in unserer Gesellschaft. Und dann war es spannend zu sehen, dass es, also mir ist gesagt worden, es gibt, man würde es eh, aber es hat irgendwie keine Priorität. Es ist Corona, man muss sich auf den Erfolg von der Männermannschaft konzentrieren, mhm, weil Rapid seit 2008 nichts mehr gewonnen hat. Es gibt zu wenig Geld, es gibt E-Konzepte, die in Schubladen liegen. Mhm. Also alle diese Argumente, die man bei jedem x-beliebigen Gleichstellungsthema an der Uni lernt, habe ich quasi aufgelistet, mhm, am Präsentierteller vorgelegt, mhm, bekommen und habe mir dann gedacht, aha, witzig, dann schauen wir doch einmal, was so passiert, wenn man sich ein bisschen engagiert.
Mhm. Und wie hast du dich denn engagiert und was ist passiert?
Ich bin ein strukturliebender Mensch und, mhm, habe mir überlegt, was ist Rapid eigentlich?
Mhm.
Und Rapid ist ja ein Mitgliederverein, das heißt, es ist ein Verein, es gibt bei jedem Verein Vereinsstatuten, die kann man auch kriegen, man kann Mitglied werden. Die GmbH ist im Besitz von diesem Verein und der Verein ist nicht auf Gewinn ausgerichtet, hat ein Vereinsziel, nämlich den Fußballsport zu verbreiten, ist, glaube ich, gemeinnütziger und hat in seinem Leitbild, das Mitglieder erarbeitet haben, stehen, dass Rapid offen ist und für alle Menschen, unabhängig von Klasse, Herkunft, Geschlecht und so weiter. Und dann habe ich gesehen, man kann als Mitglied, gibt es dann natürlich auch Generalversammlung, gibt Hauptversammlungen und da kann man als Mitglied Mitgliederanträge einbringen. Dann habe ich mich ein bisschen informiert, weil das in den Statuten nicht so ganz klar drinnen steht, wie dieser Prozess funktioniert. Und habe immer ein bisschen darauf gewartet, dass irgendwo mal eine Grenze ist, wo es nicht mehr weitergeht, aber die, mhm, war nicht da.
Mhm.
Dann war unklar, wie man so einen Mitgliederantrag stellt. Und ich habe, also ich habe einmal im Parlament gearbeitet und weiß, wie so parlamentarische Anträge ausschauen, wo vorher so ein Begründungstext ist und dann relativ klar, wo, mhm, wer wozu aufgefordert, mhm, wird. Und habe mir dann gedacht, wenn ich keine andere Vorgabe kriege, dann formulieren wir das mal so.
Mhm.
Wir haben dann einen Text geschrieben, also ich in meinem Fanclub und, mhm, assoziierte Fans, mhm, was wir genau wollen,
mhm,
was auch strategisch am gescheitesten ist, dass dieser Antrag, mhm, durchgeht, weil es hat nicht so viele Präzedenzfälle gegeben, wo, mhm, Mitgliederanträge zu irgendwie strukturellen Veränderungen im Verein geführt haben, zumindest nicht zu meinem Wissen. Ja, dann haben wir den Text geschrieben, bisschen zirkuliert in so Fan-WhatsApp-Gruppen, Signalgruppen, mhm, Facebook-Gruppen. Dann haben sie erste Personen bei mir gemeldet, ob sie das irgendwie unterschreiben können. Und ich habe da gar nicht dran gedacht gehabt und habe dann gesagt, ja, du kannst mir der Mitgliedernummer sagen und, mhm, Vorname, Nachname und ich schreibe es auf. Und dann waren das relativ schnell 65 Personen,
mhm,
wo ich viel davon nicht kenne. Und dann habe ich mir gedacht, aha, das dürfte irgendwie schon ein Thema sein, das Leute interessiert. Dann habe ich es halt eingebracht. Dann ist die Generalversammlung verschoben worden, um ein halbes Jahr, weil Corona war, das war nochmal spannend. Und im Nachhinein war das aber super, weil in diesem halben Jahr bin ich einerseits zu Fan-Podcast 1899 FM vom Heinz Deutsch, bin ich sehr dankbar, eingeladen worden und habe dort mit ihm eine Stunde drüber reden können, warum Frauenfußball, mhm, halt auch bei, mhm, Rapid ein Thema sein sollte.
Die Folge verlinke ich dann gerne auch in den Shownotes.
Danke.
Könnt ihr dann draufklicken und einfach hören, nachdem, ja, ihr das hier gehört habt, natürlich.
Nicht, ja, jetzt. Nicht jetzt.
Es
ist ganz lustig, weil das aufgenommen worden ist vor der Hauptversammlung.
Mhm.
Also da bin ich noch voll im, bin ich selber noch unsicher, wie, mhm, das irgendwie, mhm, dann rüberkommen wird. Dann war im Juni 22 dann diese verschobene Hauptversammlung und das war auch nochmal extrem mühsam, weil die, glaube ich, 6 Stunden dauert hat und es hat 2 Pausen gegeben und kurz bevor die Mitgliederanträge dran waren, hat die Geschäftsführung dann präsentiert, dass es ein Rapid-Frauenteam geben wird. Mhm. Natürlich völlig unabhängig von unserem Fan-Engagement. Da steht mir dann aber auch kein Ego im Weg herum, muss ich sagen. Mhm. Und ich bin dann, habe dann trotzdem den Antrag eingebracht und habe dann bis dorthin, ich glaube, 150 UnterstützerInnen gehabt, weil in diesem halben Jahr nur viel mehr dazukommen sind.
Mhm. Aber du hast ja dann trotzdem, du bist trotzdem gewürdigt worden dafür, du hast den Frauenpreis der Stadt Wien gekriegt, genau, letztes Jahr dafür,
ja,
dafür, dass es das Rapid-Frauenteam gibt. Oder die Rapid-Frauenteams, wie du gesagt hast, wie viele gibt es denn mittlerweile? Und warum gibt es mehrere jetzt? Ich und Fußball, das ist so,
ja,
man muss mir sehr viel erklären.
Also man braucht eine Einser-Mannschaft, die, ja, quasi oben sind, die sind die Besten.
Okay.
Die sollen möglichst bald in der Bundesliga spielen. Mhm. Und dann braucht man Nachwuchs, damit junge Talente nachwachsen können. Mhm. Und Rapid ist ein Ausbildungsverein, also hat eine Akademie. Das heißt, das sind Kinder, Jugendliche.
Die, das sind diese U-irgendwas-Mannschaften dann?
Ja.
Ja, okay.
Aber bei Rapid sind die quasi in der Schule und haben daneben sowas wie Fußball,
ja,
Fußballunterricht.
Ja, ja.
Das heißt, da wird er nicht nur einfach freizeitmäßig spielt, sondern die werden wirklich zu Profis ausgebildet. Mhm. Das heißt, die lernen dann auch irgendwann so Medientraining, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Ernährung, solche Sachen. Und damit man einfach ein Profi-Sportler, Sportlerin kann, ja, werden kann. Mhm. Genau. Und bei Rapid ist das erste Frauenteam, das präsentiert worden ist im Stadion, war die U12.
Mhm.
Da kann ich mich gut erinnern, ich stehe im Block, mag diese, soll ich mir nicht sagen, aber Testosteron-Schwangere, das ist für mich ein sehr guter, diverser Ausdruck, Testosteron-Schwangere, Atmosphäre dort. Und dann stehe ich da und dann wird die U12 präsentiert und dann habe ich schon irgendwie Tränen in die Augen gehabt und war recht berührt. Und alle Leute von meinem Fanclub, die da waren, haben irgendwie da, glaube ich, zum ersten Mal verstanden, was das, also dass das unser Antrag war, der das auch ausgelöst hat.
Mm.
Und ich bin sehr stolz darauf, Mitglied von einem Mitgliederverein zu sein, wo das auch möglich ist, weil in den meisten anderen Vereinen wäre das nicht möglich.
Das heißt jetzt aber auch, dass diese Fußballakademie, ist das der richtige Begriff, auch für Mädchen geöffnet wurde?
Es wird jetzt genau die Ausbildung für Mädchen auch geben.
Mhm. Ist das schon so oder kommt das noch?
Ich weiß nicht, wie man das technisch, also wo man technisch jetzt ist, aber es gibt von der U12 aufwärts.
Ja.
Und es ist halt, also der Frauenfußball ist halt in Österreich noch nicht so weit.
Ja.
Es gibt, glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht 30 Frauen in Österreich, die Profis sind. Profi ist man, wenn man davon leben kann.
Mhm.
Und das ist bei den Männern viel verbreiteter, weil da oft die in den Landesligen, das ist glaube ich 4. Liga, können die schon davon leben. Das heißt, da kann man noch gar nicht so von Profi reden. Und auch jetzt sind die Frauen, die in der ersten Mannschaft von Rapid spielen, haben zivile Brotberufe und müssen sie das halt irgendwie einteilen, wie man daneben trainiert. Und
wow, ja.
Ja, aber das ist ein strukturelles Problem, das hätte ich natürlich gern, dass Rapid das löst und dann alle sagt, dass Rapid die beste Mannschaft auf der Welt ist, aber in Wahrheit ist das eine Liga-Frage und es muss halt diese ganze Struktur sich aufbauen. Also Frauenfußball braucht Sponsoring, braucht medial bessere Berichterstattung, braucht bessere Ressourcen, braucht Ausstatter, die halt auf Frauenkörper zugeschnitten, die Fußballschuhe und die Schienbeinschoner und die Leiberl machen und so. Mhm. Also es hakt überall.
Warum ist das denn so, dass warum ist Fußball so eine Männerdomäne immer noch?
Weil Frauenfußball lang verboten war.
Ja, wie lang und warum?
In Österreich bis 1972.
Mhm.
Mit dem Argument, dass es unweiblich ist und die Gebärfähigkeit schädigt und der Uterus rausfährt, wenn man Fußball spielt, quasi. Also das war insinuiert.
Mhm.
Also völliger Blödsinn, der widerlegt ist, aber es ist tatsächlich dieses dieses biologische Frauenbild aus dem 19. Jahrhundert, das ja, wie wir alle wissen, gebildet hat, um irgendwie eine bestimmte Machtstruktur in der Gesellschaft vorzugeben, damit die Kleinfamilie funktioniert und Männer halt mehr Macht haben.
Das Spannende ist ja das Einzige, was wirklich dazu führt, dass man einen Uterusprolaps haben kann, also einen Gebärmuttervorfall, wo es wirklich passieren kann, dass sich die Gebärmutter nach außen stülpt durch die Vagina, ist, wenn man Kinder gebärt.
Wirklich?
Das ist etwas, was viele Frauen nach Geburten oder halt dann im Wechsel haben, wenn sie mehrere Kinder geboren haben, weil dadurch natürlich die Muskulatur geschwächt wird. Und ja, viele Frauen haben in der Menopause oder nach der Menopause, postmenopausal, einen Gebärmuttervorfall. Das passiert, wenn die Kinder geboren haben. Wenn kein massives Beckenbodentraining gemacht wurde, kann das passieren. Also dagegen hilft Beckenbodentraining.
Weil wir gerade sagen, jede Sportlerin hat halt einen gescheiten, stabilen Beckenboden.
Genau, und das wäre eben der Punkt gewesen. Also es ist wahrscheinlich, also das Lustige ist ja so, Frauen sollen keinen Sport machen, weil der Uterus ausfällt dabei und stattdessen daheim sein und Kinder kriegen. Das ist das, was eigentlich dazu führt, dass du etwas ausfällt. Also, lieber Sport machen. Es hilft.
Ja, und es ist geil. Also Frauen und auch nicht-binäre Personen und Interpersonen haben immer gern Fußball gespielt, aber es war halt, die ganzen Strukturen sind nur für Männer geschaffen worden und das ist ein himmelschreiendes Unrecht. Darum finde ich immer, wenn jetzt Leute sagen, na, das ist ein Trend und das wird irgendwie in 2 Jahren wird das keinen interessieren, quasi Frauenfußball, denke ich mal, Frauen hat es immer gegeben, die werden auch in 2 Jahren noch da sein und die werden auch in 2 Jahren noch gern Fußball spielen wollen.
Was ich immer so spannend finde, ist, dass in den USA ist Fußball so ein weiblicher Sport. Also ja. Das ist das irgendwie was irgendwie Teenager-Mädels und junge Frauen spielen. Und ich frage mich ja, ob es irgendwie ein bisschen auch so ist, dass immer die Sportarten, die besonders ernst genommen werden, sind immer die Männersportarten. Weil in den USA haben wir dann American Football und Basketball, also oder vor allem American Football, und das ist natürlich auch eine reine Männersportart, zumindest in der Außenwahrnehmung. Und bei uns ist es halt der Fußball, und der Fußball ist männlich. Also es ist irgendwie in jedem kulturellen Kontext sind es immer die Sportarten, die männlich dominiert sind, die
Cricket.
Die besonders ernst genommen werden und die irgendwie zur Hauptsendezeit im Öffentlich-Rechtlichen irgendwie übertragen werden und so. Und das, was nicht so ernst genommen wird, das ist halt das, was die Frauen machen. So, ist meine Wahrnehmung.
Ja, also ich habe echt sehr viel Kritik an vor allem männlichen Sportjournalisten.
Ja.
Weil ich das Gefühl habe, die nehmen zum Teil einfach Frauensport da nicht ernst. Mhm. Also dann ist es irgendwie extrem peinlich, wenn man über die Periode redet, was einfach ein essentieller Teil ist.
Wie wir es in Österreich hatten.
Genau, was einfach ein essentieller Teil ist von den meisten Frauen. Und natürlich beeinflusst, wie du spielst und wie es dir geht. So. Mhm. Das braucht man nicht zu tun, wenn das nicht so wäre, aber denk mal, Männern schießt irgendwann das Testosteron volle Kanne ein und kam es peinlich, darüber zu reden. So.
Naja, und vor allem es ist ja nicht einfach eine Behinderung, die man hat,
wenn
man eine Menstruation hat, sondern es gibt ja, der Zyklus verläuft ja das ganze Monat und da gibt es ja auch Phasen, wo man besonders leistungsfähig ist und es ist ja auch gescheit, sich das zunutze zu machen.
Ja.
Also es ist ja nicht nur was irgendwie schrecklich ist, sondern das hat ja zum Beispiel bei den meisten ist es um die Zeit, also beim Eisprung herum, dass man halt besonders leistungsfähig ist und das ist ja gut. Also so.
Ja.
Also es sind ja nicht nur Lows, sondern man hat ja auch Highs sozusagen durch diesen Zyklus.
Ja, aber diese Scham kann man halt irgendwann mal verlieren, darüber komplett, zu reden, weil ich denke mir gerade in einem Trainingsplan zum Beispiel von einem Frauenteam macht es schon Sinn, das irgendwie mit einzukalkulieren.
Sowieso, ja.
Oder wenn du Einzelleistungssportlerinnen vorbereitest auf Wettkämpfe oder so, musst du das natürlich mitdiskutieren. Ich habe das Gefühl, dass gerade männliche Sportjournalisten oft Frauenfußball nicht so ernst nehmen. Ich wünsche mir oft, dass über strukturelle Sachen mehr geredet wird. Das ist ja beim Thema Homophobie, wo dann irgendwie beim Derby darüber geredet wird, wie arg Rapid-Fans sind oder Austria-Fans sind und so. Und man nicht darüber redet, was vielleicht die Bundesliga oder der ÖFB irgendwie an besseren Kampagnen machen könnte, weil das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Dann gibt es Sportjournalisten, die einfach die Namen von Spielerinnen nicht kennen. Und bei männlichen Spielern bei Männerspielen wird dann oft erzählt, ja, das ist der Spieler und der hat vorher dort gespielt und der war früher Rechtsfuß und dann war er dort und jetzt ist er Linksfuß oder whatever. Also da gibt es immer so Fan-Facts.
Ja, ja, ja.
Und dadurch entwickelt sie ja ein Fantum, wenn ich was weiß über die Person. Mhm. Und das ist bei Frauen nicht. Mhm.
Es ist eher so eine Frau, deren Namen wir nicht kennen, die halt jetzt auch Fußball spielt.
Genau, hier. Völlig überraschend, spielt die gut Fußball. Ja. Wir wissen nicht, woher sie kommt, wer sie ist und wohin sie geht. Und sie ist ein absolutes Phänomen. Ja. So, die 17er, tolle Frau. So. Mir ist letztens aufgefallen, ich habe letzte Woche eine Woche gehabt, wo ich innerhalb von 7 Tagen auf 5 Fußballspielen war.
Oh, wow.
Das ist sehr guten Vergleich jetzt. Mhm. Und dann war ich bei der Rapid 1er Mannschaft und 2er, ich weiß jetzt nicht mehr bei welchem Spiel. Und mir hat eine Spielerin besonders taugt. Und als Fußballfan nehme ich dann mein Handy raus und schaue nach, wer das ist. Und dann will ich wissen, wo hat die vorher gespielt, wo hat die Ausbildungen gemacht. Mhm. Was ist der Marktwert? Irgendwelche Stats, Facts. Mhm. Und das war nicht möglich. Mhm. Dann bin ich irgendwann auf die ÖFB-Seiten gekommen und die ist natürlich nicht gescheit für Handys adaptiert. Und dann kommt da immer, wenn ich den Namen von dem Team eingib, das Männerteam, dann kommen die 500 Männerteams, bevor ich irgendwie zum Frauenteam komme. Und dann bin ich 10 Minuten am Handy, während ich mir eigentlich ein Fußballspiel anschauen will und stecke es dann wieder in die Tasche, ohne zu wissen, wer diese Spielerin ist, die ich toll finde, die vor mir steht. Mhm. Und das finde ich schade, weil man denkt, so kann diese Kultur sich dann entwickeln, dass ich dann den Namen lese und dann denke ich mir, das ist die Mia, die ist cool und dann schreie ich halt rein, hey Mia, geil und du bist super und dann hören das andere und dann entwickelt sich die Atmosphäre. Aber wenn du Frauen da so anonymisiert irgendwie spielen lässt und das andere ist, dass im Frauenfußball oft Spiele abgesagt werden, weil zu wenig Spielerinnen fit sind. Ja, weil die halt nicht Profis sind, das heißt, die hackeln daneben, die haben dann vielleicht irgendwelche Betreuungspflichten, da sind dann die Verletzungen höher oder es haben einfach Leute keine Zeit zum Spielen.
Ja.
Und wenn du nicht 11 Leute am Platz kriegst, dann kannst du nicht spielen. Das sind die Regeln vom Fußball und dann werden Spiele abgesagt. Mhm. Und dann kann es sein, dass Fans wohin fahren, das ist bei uns auch schon mal passiert, und dann steht man halt um 10 am Vormittag auf irgendeinem Feld, weil man Rapid supporten wollte und dann ist dort niemand und man hat es nicht gewusst, weil es halt abgesagt worden ist. Also da ist noch ganz viel an Strukturarbeit zu tun.
Mhm. Wen siehst du da vor allem in der Pflicht? Oder was sind so konkrete, wenn du so 3 konkrete Sachen fordern möchtest für den Frauenfußball, was wäre das? Und wer soll sie umsetzen? Es ist immer so diese, du bist eine gute Fee, kommst zu dir und du darfst dir 3 Sachen wünschen, Frage.
Ja, und alle Strukturen, die historisch gewachsen sind, existieren nicht für einen Moment.
Ja.
Ja, dann hätte ich gern, dass in der Bundesliga und im ÖFB in allen Abteilungen Frauen- und Männerfußball gleich wichtig ist. Mhm. Und es genauso viel, vielleicht, nein, ich würde mir wünschen, dass es mehr Sportjournalistinnen wie Journalisten gibt und dass Männer- und Frauenfußball ungefähr gleich berichtet wird und dass es wirklich um Qualität geht und nicht um Geschlecht, weil nur weil einer Mann ist, ist er nicht irgendwie spielerisch spannender wie eine Frau. Und Frauenfußball ist was anderes wie Männerfußball, also es stimmt ja nicht, wenn Leute sagen, da ist kein Unterschied und das ist dasselbe. Es ist anders.
Wie ist es anders?
Na, eben die Körper sind schon mal anders. Es sind biologisch andere Zusammensetzungen und das sind natürlich Bandbreiten und so, aber
im Großen und Ganzen
ist es so, ja. Das wird sich vielleicht da irgendwann einmal ändern, aber jetzt ist es so, dass Männer oft früher zu spielen anfangen. Das heißt, wenn man ein 7-jähriges Mädchen und einen 7-jährigen Burschen nebeneinander stellt, dann kann wahrscheinlich der Bursch besser spielen, weil er einfach früher angefangen hat. Mhm. Die kriegen oft mehr Unterstützung, also da sind die Familien mehr dahinter. Das ist oft ein Problem, weil dann so viel Druck auf die Kinder entsteht. Du musst ja als Eltern eine wahnsinnige Bereitschaft haben, die Kinder dann mit dem Auto herumzuführen zu den Spielen, wenn das halt dann Rapid ist und die dann irgendwie, die fahren halt dann weiter herum, Da sind halt dann Spiele dann auch mal in einem anderen Bundesland und so. Also muss eigentlich die ganze Familienstruktur dahinter sein. Dann gibt es halt diese ganzen maskulinistischen Probleme vom Männerfußball, im Frauenfußball nicht. Mhm. Also Frauen haben sie relativ gut schon erarbeitet, dass Homosexualität und Bisexualität normal ist. Mhm. Also da gibt es jetzt keine große Coming-out, es gibt keine großen Coming-outs.
Es ist auch in Räumen für Frauen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber zum Beispiel in feministischen Kontexten sind lesbische Frauen ja immer, oder bisexuelle Frauen, aber vor allem auch lesbische Frauen, immer eigentlich im vordersten Front gestanden. Also es ist immer, und das ist komplett selbstverständlich. Und es ist in männlich dominierten Räumen ja überhaupt nicht so, ganz im Gegenteil. Da ist Homosexualität extrem abgewertet. Das ist ein Phänomen, das ich immer wieder sehr spannend finde, dass männlich dominierte oder männlich konnotierte Räume so massiv homofeindlich sind. Mhm. Und die Männlichkeit auch in Abwertung, also sozusagen heterosexuelle Männlichkeit immer so in Abwertung von homosexueller Männlichkeit hergestellt wird, was bei Frauen meiner Wahrnehmung nach überhaupt nicht der Fall ist.
Ja, aber das Gefühl, dass Männlichkeit oft so, so wahnsinnig fragil ist. Mhm. Also das, irgendwer hat letztens im Internet geschrieben, es gibt nichts Gefährlicheres wie ein verletztes Männerego.
Oh ja.
Und ich finde, das stimmt einfach auch, weil ich gerade bei meinem Engagement für Frauenfußball und für halt einen Fußball, der unabhängig von jetzt sexueller oder geschlechtlicher Normen stattfindet, manchmal konfrontiert bin mit Irritation, die in Richtung Aggression geht, die ich überhaupt nicht verstehe. Also wo ich dann das Gefühl habe, ich muss so ganz weit weggehen, um irgendwie von der Metaebene zu verstehen, dass da sich gerade jemand irgendwie in seinen Sicherheiten verunsichert fühlt oder so. Ja, also das verstehe ich manchmal nicht.
Das ist aber was feministisches Engagement immer mit sich bringt.
Ja.
So Aggressionsreaktionen.
Ja. Ich bin bei Rapid wirklich sehr froh, dass es sehr viele Männer gibt, die da kein Ego-Problem haben, also die Frauenfußball super finden. Und dann gibt es einige, die halt sagen, ja, ich bin halt wegen Männerfußball da. Mhm. Und das passt ja voll. Ich habe auch ein Abo beim Männerfußball und werde das jetzt nicht irgendwie kündigen, nur weil es die Frauen gibt. Mhm. Aber mir war halt wichtig, oder uns war wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, für Frauen zu spielen. Mhm. Und das war mein Hauptargument bei der Generalversammlung, dass ich gesagt habe, wenn ihr eine Tochter habt und die will gerne Fußball spielen, dann kann die halt zur Vienna oder zur Austria gehen. Mhm. Und das geht halt nicht.
Hast du selber irgendwann mal Fußball gespielt?
Ja, ich habe in der Hauptschule Fußball gespielt. Mhm. Sehr gern, immer vor der Schule, in der Zehnerpause und in der Mittagspause.
Okay.
Hat mir sehr taugt. Ich war eine knallharte Verteidigerin damals noch. Und dann ist die Pubertät gekommen und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich nicht mehr mitspielen darf oder so, oder so wie da Exklusion von weiblich gelesenen Personen oft passiert, dass man einfach, also mir hat glaube ich keiner direkt gesagt, dass ich nicht mehr mitspielen darf oder so, aber.
Also das macht man jetzt nicht mehr als Mädchen oder so.
Genau, ich habe meinen Körper wahnsinnig unwohl gefühlt und habe dieses positive, ruhige Körpergefühl wirklich erst wieder im Stadion Therapie gefunden.
Ja. Und hast du da irgendwann später gedacht, dass du wieder anfangen willst zu spielen, oder bist du zufrieden damit, Fan zu sein?
Ja, also ich praktiziere mein Fantum ja sehr körperlich und sehr, sehr sportlich. Mhm. Und das passt für mich so. Mhm. Ich habe Angst, dass ich mich verletze, ehrlich gesagt, beim Fußballspielen. Mhm. Und ich schaue einfach,
dass der Uterus rausfällt.
So. Genau. Nein, ich habe tatsächlich Angst, dass ich meinen Haxen bricht.
Ah ja, das verstehe ich. Ja. Du hast ja schon gesprochen von diesen sehr maskulinistischen Elementen im Fußball. Was ich mich immer frage, ist, wie Fußball überhaupt mit Feminismus vereinbar ist, weil Fußball eben auch bekannt dafür ist, für diese, ich nenne es jetzt mal, toxische Männlichkeit. Wie geht das für dich zusammen? Fußball und Feminismus. Das klingt wie so ein Widersatzpaar. Ist das das richtige Wort?
Widersatz? Nein, no. Widerspruchsbar.
Ja, Widerspruch.
Ja, wow. Ja.
Ja. Ich finde es überhaupt kein Widerspruch.
Mhm.
Mir persönlich gibt der Männerfußball total viel Selbstbewusstsein. Mhm. Also ich habe im Stadion zum ersten Mal in meinem Leben vor über 10 Jahren einen Raum kennengelernt, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass ich nicht von außen bewertet werde auf irgendwelchen Geschlechtsmerkmalen, also dass ich da nicht als Mädchen oder als Frau funktionieren muss, sondern da habe ich mein Fußballtrikot an und das muss jetzt nicht irgendwie meine Rundungen betonen oder so, sondern da bin ich da und kriege Anerkennung durch Lautsein und durch Anwesendsein und durch Support. Und gerade im Block West, das ist halt, finde ich, die geilste Fangemeinschaft auf der Welt. Und es flößt wahnsinnigen Respekt ein, dann dort zu stehen.
Was ist der Block West? Das möchte ich jetzt erklären für Leute, so wie mich. Leute wie ich, die sich nicht so auskennen.
Also ein Fußballstadion hat 4 Seiten.
Wow.
Ja, fangen wir da an.
Es ist wahrscheinlich Nord, Ost, Süd und West.
Genau.
Wow.
Und da gibt es normalerweise eine Seite hinterm Tor, die aus Stehplätzen besteht. Und Stehplätze braucht man, damit man besser klatschen und singen und schreien kann und die Fahnen schwingen kann.
Mhm.
Und dort sind die aktiven Fans, da gibt es die Hauptfangruppen.
Mhm.
Das wird bei Rapid von Ultras Rapid angeführt, das ist die älteste Fanclub in Österreich. Genau, der Block West sind quasi die Stehplätze bei Rapid, die für den aktiven Support bekannt sind und wo dann gezündelt wird und geschrien und gesungen und wo die Stimmung gemacht wird.
Mhm.
Genau. Und da fühle ich mich halt am wohlsten. Also ich kann mir mittlerweile echt, ich kann nicht gut sitzen beim Fußball. Das schaffe ich auch nicht, wenn ich es im Fernsehen anschaue. Also sobald irgendwie Agitation ist, möchte ich gerne aufstehen einfach. Und darum ist es für mich schon sehr feministisch, weil ich viel verlernt habe von diesen sexistischen Mechanismen, die uns so beigebracht werden, wenn man als Frau in der Gesellschaft aufwächst.
Sein.
Genau.
Schön sein.
Keinen Platz wegnehmen, leise sein, zurückhaltend sein, keine Meinung haben. So. Also das traue ich mir jetzt mal für alle Rapidlerinnen behaupten, dass die alle Meinungen haben und deutlich und laut sein können und ihren Platz gerne nehmen und mit einem völligen Selbstverständnis im Leben stehen.
Und warum, ich traue mich das fast nicht fragen, weil wenn man mit Fußballfans über ihre Mannschaften spricht, dann ist das fast so, wie wenn man über Religionen spricht.
Alles fragen.
Aber warum denn Rapid? Also warum ist es gerade diese Mannschaft, die dich so fasziniert? Und könnte es auch eine andere sein? Ist das Zufall?
Nein.
Oder? Okay, ja, okay.
Ja.
Gut.
Nein. Nein, es ist tatsächlich, also ich bin ein religiöser Mensch und ich finde schon, dass es, also in meiner Praxis hat es schon sehr viel mit Glaube auch zu tun. Ich bin natürlich irgendwie in a way in diese Religion hineingeboren oder es hat einen Zufall gegeben.
Mhm.
Ich habe als Kind war ich beim Fußballspiel von dem Dorfverein neben dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und die haben durch irgendeinen Zufall halt in der Bundesliga gespielt, eine Saison lang. Und dann kam Rapid und ich habe diese Fahnen gesehen und den Block West und habe mich verliebt in diese. Also das habe ich total anziehend gefunden. So. Also das war für mich immer Rapid, diese Fankurve, diese aktive. Dann habe ich es wieder verloren gehabt und dann war zweiter Zufall, dass mich in meinen frühen 20ern Freunde mitgenommen haben ins alte Rapid-Stadion und ich dort halt wieder diese Liebe neu gefunden habe und dann ist es halt immer mehr, je besser ich mich auskenne. Ich finde, mir ist dieser Mitgliederverein wichtig, ich finde diese... das ist wahrscheinlich zu hoch gegriffen, aber eigentlich ein bisschen antikapitalistische Grundhaltung, also dass es nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, sondern dass es darum geht, guten Fußball zu spielen und dass man deswegen sich zum Beispiel Wert gegen Investoren, die halt irgendwann am Ende des Tages Geld sehen wollen, sondern dass es so einen Konsens gibt eigentlich, obwohl das immer wieder diskutiert wird, dass es das Rapid den Mitgliedern gehört und niemandem sonst. Dann auch die Geschichte, dass es aus dem Arbeiterfußball kommt, dass es eben der erste Wiener Arbeiterfußballclub war, dass man stolz ist auf seine Vielfalt und Offenheit und irgendwie Solidarität. Und in meiner Wahrnehmung wird das auch sehr gelebt unter Fans und im Verein. Also ich habe das Gefühl, so Werte, die wichtig sind, sind Authentizität und Ehrlichkeit. Und es hat letztens einer zu mir gesagt, es ist egal, wo du herkommst und was du in deinem Privatleben machst oder was du beruflich machst oder wie du bist quasi. Bei Rapid haben alle einen Platz und da geht es ja darum, dass man Rapid lebt, also ein bisschen. Also dass man für die Mannschaft da ist, dass man anwesend ist, dass man sich gegenseitig jetzt nicht in die Goschen haut, auch im übertragenen Sinn. Und mit dieser Vielfältigkeit irgendwie solidarisch umgeht. Und ich finde, das ist dann spannenderweise die gleiche Praxis, die bei Rapid lebe ich auch im Feminismus, dass ich anderen Frauen nicht binären Transpersonen nicht öffentlich in die Goschen haue, sondern dass man die Sachen irgendwie unter vier Augen klärt, wenn es geht, dass man zueinander solidarisch ist, auch wenn man vielleicht nicht jeden Beweggrund versteht von anderen Leuten. Dass ich mir vielleicht bei manchen Leuten denke, die finde ich persönlich nicht sympathisch und würde jetzt nicht auf ein Bier gehen, aber bin trotzdem quasi für die da und kümmert mich darum, dass du deinen Weg so gehen kannst, wie du ihn gehen willst. Also so solidarische Grundhaltung.
Rapid war jetzt vor kurzem, weil du eben auch schon über die Diversität und so die Offenheit gesprochen hast bei Rapid. Es gab jetzt vor kurzem einen Homophobie-Skandal, unter Anführungszeichen, der medial sehr breit diskutiert wurde, wo Spieler von Rapid homofeindliche Slogans, die wir jetzt nicht wiederholen müssen, geschrien haben. Wie ordnest du das ein? Und was ist dann in Folge passiert auch?
Rapid hat einen 12-Punkte-Plan, glaube ich, ausgearbeitet, hat einen sehr, finde ich, guten, ambitionierten und inhaltlich guten Maßnahmenplan vorgelegt, hat sie mit den betreffenden Stellen getroffen, mit denen man da zusammenarbeiten kann und tut es, soweit ich es mitkriege, auch. Also geht da echt eine Vorbildrolle ein. Ich habe das Gefühl, so wie das Frauenthema ist das Homophobie-Thema, oder ich will es gar nicht Homophobie, sondern LGBTIQ-Thema nennen, eins, das noch immer so irgendwie schambehaftet ist, negativ behaftet ist, wo man nicht viel drüber redet, wo ganz wenig Wissen vorherrscht, also wo Journalisten oder Funktionäre von Verbänden dann irgendwie Begrifflichkeiten nicht kennen oder dann eben nicht wissen, was queer bedeutet oder wo man dann über LGBTIQ redet, aber man redet nur über schwule Männer oder, also es gibt so wie, oder man kennt die ganze LGBTIQ-Geschichte nicht, man weiß nicht, was die Stonewall Riots sind oder man weiß nicht, dass es in Österreich immer noch nicht möglich ist, einen dritten Geschlechtseintrag in den Pass reinnehmen zu lassen oder dass zum Beispiel Transpersonen, nicht-binäre Personen, eigentlich illegal Fußball spielen, weil man in den Spielerpässen vom ÖFB nur männlich und weiblich angeben kann und das auch nicht ändern kann. Das heißt, eine Transfrau schaut aus wie eine Frau, hat im Spielerpass männlich drinnen stehen und kann es nicht ändern und dürfte damit eigentlich nicht spielen. Also so. Oder dass es ganz viele Themen gibt, wenn man eben Hormone nimmt, ob man dann diese Dopingkontrollen besteht oder nicht. Das sind alles Themen, die könnte man professionell angehen und könnte sie irgendwie ruhig überlegen. Und bei uns wird das alles so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und totgeschwiegen. Und dann
redet, also man überlegt sich keine Konzepte oder wie bestimmte
Dinge umgehen. Genau, ich habe manchmal das Gefühl, man wartet einfach, dass es wieder weggeht und also es wird halt nicht weggehen. Ja, es wird halt nicht weggehen. So. Ja.
Und was waren denn, also Rapid hatte ja dann nach diesem nach diesen homofeindlichen, also es waren ja sehr konkret auch schwulenfeindliche Slogans gegen die Austria-Spieler. Es gab ja dann auch Konsequenzen gegen Rapid. Also wie hat der ÖFB dann reagiert?
Das war die Bundesliga.
Die Bundesliga?
Genau. Ja.
Wie hat die Bundesliga dann reagiert?
Die Bundesliga hat harte Strafen ausgesprochen. Das sind, die Bundesliga ist grundsätzlich ein Verein, in dem die Männer-Bundesliga-Fußballvereine Mitglied sind. Mhm. Das heißt, die überlegen sich in Wahrheit selber, wie sie ihre Regeln aufsetzen.
Ja.
Die haben dann einen Strafsenat und dieser berühmte Senat 1, der tagt dann und überlegt sich dann auf irgendeiner Maßnahmenliste, Punkteliste, wie schlimm was war und was es für Strafen gibt. Und dann wollte man, glaube ich, an Rapid ein bisschen ein Exempel statuieren und Rapid ist da immer sehr dankbar, weil das öffentliche Bild, das halt über die Jahrzehnte in den Medien gebaut wird von Rapid, ist halt eins so ein bisschen, das sind so ungebildete, aggressive, männliche Vollidioten, auf die man ein bisschen draufhauen kann. Weil die Medien sich nicht für differenzierte Berichterstattung bei Fans interessieren. Ja. Glaube ich. Also das war ja wie die Polizei die Rapid-Fans vor ein paar Jahren eingekesselt hat, wie der Kickl Innenminister war. Das sind ja 1312 Rapid-Fans. Auf eisigem Untergrund im Winter eingekesselt worden über Stunden, konnten nicht ins Stadion, konnten nicht nach vor und nicht zurück. Und man hat da irgendwie mühsame Identitätsfeststellung gemacht. Und dann sind viele Journalisten ganz überraschend draufgekommen, dass Frauen und Kinder unter den Rapid-Fans waren. Wie wenn das nicht völlig normal ist. Und das ist also bei jedem Spiel, wenn man irgendwie hingeht und schaut, da sind voll viele Frauen. Das stimmt einfach nicht so. Und natürlich war da jetzt der Fall, dass einfach ein Handyvideo gemacht ist. Also es gibt da, weiß ich auch nicht, warum man Handys mitnimmt, wenn man halt Fußball schauen geht, weil ich finde, es geht da um die Unterstützung und den Support und so. Aber dann war das Video halt mal da und dann musste man auch irgendwie reagieren.
Aber fandest du die Reaktion dann richtig oder war das, wie beurteilst du das? Oder wie soll damit umgegangen werden? Was ist das, ja, was wäre deine Idealreaktion auf sowas? Weil man kann es ja nicht stehen, also man kann das ja nicht einfach stehen lassen, oder?
Ja, ehrlich gesagt, ich identifiziere mich nicht ganz mit dieser RichterInnenrolle. Also ich überlege mir nicht so gern, wenn ein Vorfall passiert ist, wie man dann die Person am besten bestraft oder so.
Nein, das meine ich gar nicht. Ich meine eher so, was man strukturell verändern kann. Ja. Also mir geht es auch gar nicht so sehr um Einzelpersonen, weil ich davon ausgehe, dass gerade Homofeindlichkeit oder auch Sexismus oder whatever, dass das so strukturelle Probleme sind. Und
es braucht einfach mehr Sichtbarkeit. Also ich glaube, wenn Frauen und queere Personen mehr Sichtbarkeit haben im Sport und das normaler wird, dann ändert sich so diskriminierendes Verhalten. Mhm. Weil es gibt so viele Schimpfworte in unserer Gesellschaft oder auch Metaphern, die gar nicht Schimpfworte sind, wie durch den Rost fallen oder sowas. Da weiß man nimmer, woher das kommt. Mhm. Und sobald aber bestimmte Sichtbarkeit da ist und man weiß, warum vielleicht schwul nicht ein normales Schimpfwort ist wie Arschloch.
Oder warm,
okay. Genau.
Ja.
Ändern sich die Dinge und da brauche ich jetzt nicht große Bildungsmaßnahme und muss irgendwie alle mit dem Rohrstab am Finger hauen, sondern da kann man einfach die Kultur verändern, so wie sobald Frauen anwesend sind, weiß man in irgendwie Diskussionsrunden, wenn da Frauen anwesend sind, wird anders miteinander geredet. Und das ist im Sport genauso. Und wenn, also im Frauenfußball ist, der wird so als viel fairer wahrgenommen. Man sagt dann oft, die liegen weniger am Boden um und um während dem Spiel. Also Männern wird ja oft auch in den Akademien beigebracht, dass sie sich oft strategisch vorfallen lassen.
Dass sie eine Theater ein bisschen.
An Ronaldo. Genau. Und das machen Frauen einfach weniger. Und darum glaube ich, je mehr Vielfalt es da gibt und das irgendwie normaler wird, desto weniger werden so verbale Übergriffe. Und das andere Thema ist halt, dass sie allgemein die Gesellschaft halt sehr verroht. Also ja. dass Männer ja. Aggressiver werden, dass Femizide zunehmen, mhm. dass junge Männer auf TikTok irgendwie Inhalte kriegen, die ihnen in ihrer Verunsicherung sagen, mhm. wie man irgendwie ein richtiger Mann ist und so. Und natürlich zieht Fußball mit dieser ganzen Aura von starken mhm. Männern dann auch solche Männer an. Mhm. Und darum glaube ich, kommt man als Verein zum Beispiel viel mehr zusammenarbeiten mit, also nicht der Männerberatung zum Beispiel. Mhm. Oder in Deutschland gibt es Faninitiativen, die von Fans ausgehen. Bei St. Pauli, das ist jetzt so quasi auf der ganz offenen linken, vielfältigen Seite ein Beispiel, gibt es einen Fanverein, der heißt St. Depri. Mhm. Das ist ein Verein, der sich mit Mental Health und mhm. Depressionen auseinandersetzt und gerade so Alkoholismus ist ja verbreitet, mhm. Drogenkonsum ist verbreitet. Hat ja meistens zu tun mit irgendwelchen psychischen Themen. Und da finde ich es zum Beispiel cool, dass die in ihrem Stadion einmal im Monat einen Raum bieten, wo von Fans organisiert halt über Männer, psychische Männergesundheit mhm. geredet wird. Mhm. Also, und das kann man ja ganz normal machen. Man kann ja sagen, hey, jeder sauft einmal über den Durst, aber du spürst das selber, wenn du irgendwie merkst, dass es zu viel wird. Mhm. Und dann finde ich, muss ja nicht jeder Fußballverein dann irgendwie ein großes sozialarbeiterische Dings aufbauen, aber ich habe schon das Gefühl, dass man manchmal über so Themen halt am Fußballplatz leichter redet.
Ja, und dass gerade Fußballer wahrscheinlich auch eine wichtige Vorbildfunktion haben, auch für viele junge Männer.
Ja.
Und das schon einen Unterschied macht, ob die auch jetzt vielleicht individuell, auch wenn es zum Beispiel nur in Interviews oder so ist, irgendwas thematisieren oder nicht.
Ja, und ob man das Gefühl hat, dass die das verstanden haben.
Ja.
Weil wenn man das Gefühl hat, dem wird irgendwas gesagt und der steht dann da und der muss das jetzt irgendwie sagen, dann wirkt das natürlich ganz anders, weil wenn sie, weiß ich nicht, der Kapitän von irgendeiner Mannschaft hinstellt und, also Rapid macht zum Beispiel, was ich sehr cool finde, halt im Bereich, macht viel im sozialen Bereich, ja, und dann hilft man halt in irgendwelchen Suppenküchen aus oder so und das kann man halt auch noch ganz, kann man nur ausweiten. Mhm. Also da gibt es ganz viel kreative Lösungen, mhm. wie man so Bewusstsein, ich sage nicht gern Bewusstsein verändern, weil das klingt immer so ein bisschen wie wenn man, wenn es der eine richtig hat und der andere mhm. falsch.
Und das ist wie so ein bisschen nach Brecheisen und
so. Genau,
und
wir müssen jetzt, so, ja. du musst mhm. jetzt lernen, wie es richtig mhm. geht. Aber Bewusstsein erweitern, würde ich sagen. Also, dass man einfach ein bisschen, jeder kennt nur seine eigene Lebensrealität und es bringt jedem was und es entspannt wahnsinnig, wenn man weiß, dass man nicht alleine auf der Welt ist und mhm. dass andere Leute Sachen anders machen und denken wir immer, jeder hat irgendeinen Rucksack zu tragen. Wir wissen alle nicht, wie groß die Rucksäcke sind von den anderen und was da drinnen ist. Und wenn jetzt einer irgendwie homophobe Sachen schreit, dann drehe ich mich halt um und sage, hey, hör bitte auf. Mhm. Meistens hören die Leute auf. Mhm.
Das ist jetzt komplett off-topic, aber weil du es gesagt hast, würde ich dich kurz noch bitten, das zu erklären. Du hast über die Redewendung durch den Rost fallen kurz gesprochen. Magst du kurz erklären, wo das herkommt, weil du schon gesagt hast, das wissen die wenigsten und das stimmt, das wissen die wenigsten.
Jetzt hoffe ich, dass ich nichts Falsches sage, aber das ist eine KZ-Metapher. Mhm.
Ja. Also das bezieht sich meines
Wissens. Die verbrannten Leichen dann durch den Rost fallen.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Wer das dran dachte.
Ja, nein, ich meine, ich habe es selber vor kurzem erst zum ersten Mal gelesen. Also ja. ich wusste das auch nicht, ich habe es vor kurzem zum ersten Mal gelesen und habe mir jetzt gedacht, vielleicht wissen das tatsächlich viele nicht, die zuhören. Wer sind denn die Fußballfans gegen Homophobie? Was machen sie? Was machst du bei ihnen? Und warum?
Die Fußballfans gegen Homophobie sind Fußballfans, die gegen Homophobie sind. Ja.
Nächste Frage.
Es ist so einfach. Ja. Nein, es ist aber spannend. Ich habe letztes Jahr die quasi Ob-Personenschaft von diesem Verein übernommen. Das ist ein gemeinnütziger, ehrenamtlicher Verein in Österreich, der immer, wenn so Homophobie-Sachen in den Medien sind, wieder mehr Mitglieder bekommt, was mich freut. Mhm. Den Verein gibt es seit, ich glaube, 2016. Da hat's, kurz vor 2010 hat es in Deutschland so, haben sie erste queere Fußball Fanclubs gegründet und so zusammengetan. Das waren aber jetzt nicht heterosexuelle Fußballfans, die gegen Homophobie sind, sondern das sind Schwule, also die meisten waren Schwule, manche lesbische, bisexuelle Fans, die gesagt haben, wir machen einen dezidiert queeren Fanclub. Das gibt es in England zum Beispiel viel, da gibt es die Gay Gunners bei Arsenal, das ist ein klarer schwuler Fanclub. Und so gibt es in Deutschland auch welche. Und dann haben sie die Queer Football Fans gegründet als so Dachorganisation. Und dann gab es von, sag jetzt mal, Hetero-Fans die Idee, die irgendwie zu unterstützen, indem man die Fußballfans gegen Homophobie gründet in Deutschland. Und wir sind ein bisschen so eine Mischung. Also bei uns sind queere Fans dabei und Hetero-Fans, die Homofeindlichkeit nicht haben wollen. Und wir haben uns jetzt nach Corona so ein bisschen neu erfunden, haben jetzt seit diesem Monat eine neue Website, zu der ich alle einlade.
Die wie lautet?
Ach, ja, was nicht mehr.
Okay, ich verlinke es.
Bitte verlinken, ja. Das macht nämlich nicht ich. Aber ich glaube, es ist queersoccer, queerfootballfans.at.
Okay.
Ja. Aber bitte in die Verlinkung reinschauen. Ja. Und ich freue mich über jede Person, die das anschaut und einfach ein bisschen durchliest und uns Feedback gibt, weil das ist alles ehrenamtlich und ist alles fehleranfällig und kann sein.
Kann man euch irgendwie supporten oder Mitglied werden? Oder wie kann man
also Fußballfans können bei uns Mitglied werden. Da freuen wir uns sehr und bitte auch nicht davon abschrecken lassen, dass ich Rapid-Fan bin. Bei uns sind alle willkommen.
Also es ist nicht Rapid-Fans gegen Homophobie, sondern wirklich Fußballfans?
Nein, sind zwar Führerbiedlerinnen dabei, aber wir sind getrennt in den Farben, gemeinsam in der Sache. So wie man im Stadion getrennt in den Meinungen, gemeinsam in den Farben ist. Genau, na, uns ist wichtig, dass man sich einfach einsetzt für den Fußball für alle und sie gemeinsam ein bisschen weiterbildet, weil dann gibt es irgendwie Leute, die wissen, warum man Pronomen dazu sagt in einer Vorstellungsrunde und andere nicht. Dann gibt es Leute, die sagen, ich weiß nicht, was dieses LGBT-Ding sie eigentlich heißt, le petit de quoi. Und dann kann man da mal einfach drüber reden. Ja, und dann gibt es halt auch immer wieder Medienanfragen, wenn große Dinge sind. Und da ist uns wichtig, also ich mache keine Medienanfragen zu Rapid. Das ist mir ganz wichtig, dass Rapid mein Privatleben ist. Das ist mir sehr, sehr wichtig in meiner Identität und in meinem Privatleben. Und darum tue ich da nicht irgendwie politischen Aktivismus betreiben oder so. Das heißt, wenn es um Rapid geht, haben wir, glaube ich, interne Trennung, dass dann sich wer anderer darum kümmert. Und grundsätzlich geht es uns auch nicht darum, dass wir irgendwie eben bestimmten Menschen sagen oder Vereinen sagen, dass sie irgendwas falsch gemacht haben, sondern dass wir auf diese größeren strukturellen Zusammenhänge hinweisen und dass wir also einerseits Ressourcen sammeln, an die sie Vereine, Verbände, Funktionärinnen wenden können, andererseits Aufklärung betreiben für Fußballfans. Also zum Beispiel, wie geht man mit einem Coming-out um? Und Medien immer wieder ein bisschen ins Gewissen reden und sagen, es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie den einen schwulen Fußballer als Helden stilisiert, der wieder quasi gegen die Norm irgendwie was ganz Besonderes ist, sondern dass man grundsätzlich sagt, wie können denn die nicht schwul, lesbisch, bisexuell, trans, interessant, das allgemeine Umfeld so umgestalten, dass sich jede Person einfach wohlfühlt. Dass es irgendwann in einer Utopie nicht mehr zu einem Coming-out kommen muss, weil es wurscht ist, ob du bei der Weihnachtsfeier einen Mann oder eine Frau oder eine nicht-binäre oder Interperson mitnimmst. Dass jeder einfach sagt, alles ist die Person. So.
Es ist aber immer wieder ein großes Thema, dass es ja irgendwie im Profifußball nicht wirklich oder, glaube ich, nur sehr vereinzelt schwule, ich glaube, es gibt einen schwulen Fußballer, oder? In Deutschland. Tatsächlich, der offen schwul ist, oder? Habe ich das richtig im Blick?
Nein, es gibt mittlerweile mehrere.
Okay.
Du meinst den Hitzlsperger.
Ja.
Genau, der hat sich geoutet, nachdem er seine aktive Profikarriere beendet hat. Es gibt aber auch den Jakob Jankotier, glaube ich.
Der war auch in Deutschland.
Nein, der war in, ich glaube, Sparta Prag.
Okay.
Spielt aber jetzt woanders. Der war mit einer Frau verheiratet, hat sich dann scheiden lassen und 2 Jahre später veröffentlicht, dass er schwul ist, in so einem berührenden / dramatischen Video, so vor schwarzem Hintergrund. Wow. Und ich finde das immer so unnötig, dass man das immer noch so machen muss, echt so vor schwarzem Hintergrund mit so einem kalten, weißen Licht und dann so, hey,
es tut mir so leid.
Ja, es ist einfach so weird.
Ja, ich lache, aber es ist eigentlich vertraglich.
Ja, weil ich meine, da denke ich mal, bei der Manuela Zinsberger bin ich drauf gekommen, dass sie lesbisch ist, weil sie einfach ein fucking Hochzeitsfoto gepostet hat. Ja. Ich dachte so, ah ja, schau.
Ja, eben, genau. Scheiße, also mir geht es jetzt auch gar nicht darum, dass wir reden, wer jetzt schwul ist und wer nein. Darauf zieht meine Frage nicht, sondern es geht mir eher darum zu sagen, warum ist es überhaupt noch so ein Problem im Männerfußball und warum ist es im Frauenfußball überhaupt kein Problem? Und was könnte das auch bewirken, wenn mehr Fußballer, und es gibt ja sicher auch schwule und bisexuelle Fußballer im Männerfußball, darüber reden würden? Was könnte das bewirken?
Ich bin ja vernetzt mit den KOFAS, das ist die Stelle für Faninitiativen in Deutschland, und die haben eine Studie gemacht die letzten Jahre über Vielfalt in Männerfußball und gerade bei den Fans. Und die, ich glaube, die Studie ist noch nicht publiziert. Wenn sie publiziert ist, gebe ich dir Bescheid für deine Shownotes.
Ja.
Aber jedenfalls habe ich von der Person, die das durchgeführt hat, gehört, sie haben männliche Fußballprofis in Deutschland befragt, anonym. Mhm. Und die meisten haben gesagt, sie selber hätten kein Problem damit, wenn sich einer aus ihrem Team als schwul oder bisexuell outet. Mhm. Gleichzeitig haben die meisten Männer gesagt, wenn sie selber schwul oder bisexuell werden, würden sie es nie jemandem sagen, weil sie Angst haben.
Und Angst wovor, ist das auch befragt worden?
Ja, vor Diskriminierung.
Im Verein oder in der Öffentlichkeit oder beides? Ist das?
Das weiß ich nicht, aber alles. Also es gibt ja diese Ebene von dem Privaten, also von der Familie, dann gibt es diese Ebene vom Manager, vom Spielervermittler, von der Person quasi, mit der du die ganzen Verträge machst und deine Karriere planst. Dann gibt es die Ebene vom Team, von der Mannschaft. Und dann gibt es natürlich die Ebene von den Fans und dann gibt es die Ebene von der Öffentlichkeit. Mhm. Und was sie auch gesagt hat in der Studie, ist, dass die Fans gar nicht so eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Also es wird oft, und das nervt mich halt sowieso so, weil ich als Rapid-Fan da natürlich ein bisschen gebranntes Kind bin, was die mediale Berichterstattung betrifft, aber dann wird immer so den Fans die Schuld zugeschoben. Und ich denke mir ein bisschen, das hat eben diese Studie gezeigt, was die Leute brauchen, ist, dass, wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler am Feld rassistisch oder homophob beschimpft wird, dass dann die anderen Teamspieler zu ihm kommen, einen Kreis um ihn bilden und für ihn da sind. Mhm. Oder zum Beispiel, dass man sie ausmacht, dass man gemeinsam den Platz verlässt. Mhm. Nur kurz, ich habe letztens mit Leuten geredet, aber das ist jetzt Breitensport, wofür trans- und nicht-binäre Personen im Team mitspielen, und die werden immer wieder beschimpft und auch bespuckt von Fans von gegnerischen Mannschaften.
Okay.
Weil man es offensichtlich nicht aushält, dass halt leider ein bisschen anders ausschauen wie man selber. Und die müssen sich halt wirklich viel Gedanken um ihre Sicherheit machen und die müssen sich auch überlegen, wann geht man vom Platz? Also wenn man zum Beispiel vom Schiedsrichter dann nur mal irgendwie sexistisch beschimpft wird oder das nicht ernst genommen wird oder so, wann geht man als Mannschaft, als Team geschlossen vom Platz, damit dann nicht die eine Person, der es zu viel wird, die Situation alleine dann geht und alleine irgendwo ist, sondern dass man irgendwie im Team eine gewisse Sicherheit hat. Und in dieser Studie ist auch rausgekommen, dass eben die Fans gar nicht so sehr das Thema sind, sondern dass es ganz viel um diese Spielerberater geht, also um deinen Manager, der dir quasi von klein auf sagt, wie deine Karriere funktioniert, und der ist der super Magician, der dir dann irgendwie nach Barcelona oder wohin auch immer vermittelt und mit ihm wirst du viel Geld verdienen.
Und dir vielleicht danach sagt, red lieber nicht drüber.
Genau.
Ja.
Und zudem hast du natürlich sowas wie eine Mentorenbeziehung oft. Und das andere ist halt das eigene Team. Und das eigene Team ist natürlich, die Kultur vom eigenen Team ist natürlich gestaltbar durch den Trainer, durch die Trainerin. Es gibt jetzt in Deutschland in der Männerbundesliga das erste Männerteam, das von einer Frau geleitet wird.
Ah, spannend.
Also interimistische Trainerin, aber ich finde es super. Ja, die haben jetzt gleich mal das erste Spiel gewonnen.
Okay, ja.
Das heißt, ich glaube, man wird da immer mehr sehen, wo die Kultur zu verändern ist. Mm,
mm.
Aber natürlich, je mehr Leute sich weiterbilden und sie öffnen und dann normal über diese Dinge reden, die ja alle völlig normal sind, werden diese Ausschlüsse aufhören.
Mm.
Wir haben jetzt zum Relaunch von unserer Website eine Kampagne gemacht, die uns sehr freut. Da warte ich gerade darauf, dass die Folder zugeschickt werden. Die heißt Queer Football Heroes, wo okay. wir jetzt, obwohl man nicht Helden draus machen soll, aber das jetzt mal gemacht haben. Das ist ein Folder, der dann auf der Website und auf Social Media präsent ist, wo wir mit Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene die SchülerInnen von den Akademien in Österreich erreichen wollen. Also von diesen 18 Fußball-Profi-Ausbildungsstätten. Da wäre das Ziel, dass jede Person so einen Folder in der Hand hat, wo drauf steht, es gibt sicher irgendwie schwule, lesbische, bisexuelle Leid unter euch.
Mm-hmm.
Es ist nicht...
They walk amongst us.
Ja, genau. Und dann stehen Tipps drauf. Da bin ich der Nicola Staritz von Fair Play sehr dankbar, dass die uns da nochmal drauf gebracht hat. Dass man Tipps für TrainerInnen, Familie, FreundInnen, TeamkollegInnen draufschreibt, wie man damit umgehen kann, wenn jemand quasi ein Coming-out hat und auch was ein Coming-out ist und auch die Person, wohin sie sich wenden kann. Weil da gibt es eine Ombudsstelle vom ÖFB, das macht der Oliver Ecker, den man anrufen kann und der unterstützt dann in dem Prozess. Aber das war uns wichtig, dass wir als Fußballfans den heranwachsenden SpielerInnen auch zeigen, dass es auch Fußballfans gibt, die das okay finden und dass es nichts Schlimmes ist. Und wir supporten unsere Vereine und unsere SpielerInnen unabhängig davon, welche Geschlechtsidentität die haben oder welche sexuelle Einstellung die haben. Es ist auch wurscht, es geht darum, was am Platz passiert und ob man ein stabiler Mensch ist.
Ich bin jetzt mit meinen Fragen durch und wollte dich aber auch fragen, ob es noch irgendetwas gibt, was dir wichtig ist, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, was du gerne noch loswerden würdest.
Ja, ich würde natürlich gern alle Leute einladen, sich Fußball anzuschauen von Frauen. Ich habe oft den Eindruck, dass Leute glauben, sich nicht für Fußball zu interessieren, weil sie gelernt haben, sich nicht für Fußball zu interessieren. Oder das vielleicht in unangenehme erste Erfahrungen gemacht haben.
Du hast jetzt mir einen sehr interessanten Blick
an der Stelle.
Ja, also man lernt auch sozial kein Fußballfan zu werden als Frau. Ich würde alle Leute, die Männerfußball nicht so attraktiv finden, einladen, zum Frauenfußball zu kommen und am liebsten natürlich zu Rapid. Auf der Website von den Vereinen sieht man, wann die Termine sind und man kann da wirklich einfach mal hingehen. Im Unterschied zum Theater oder zur Oper muss man sich nicht überlegen, was man sich anzieht. Man muss sich auch nicht überlegen, welches Spiel man sehen will. Man kann einfach mal hingehen. Und es ist meistens echt einfach so eine nette, entspannte Atmosphäre und man kann mit Kindern, PartnerInnen, Friends hingehen und ein Bier trinken oder kein Bier trinken. Und einfach eine schöne Zeit genießen. Also ich glaube, dass viele Leute einfach nicht wissen, was diese Freizeittätigkeit von Fußball anschauen eigentlich alles für Potenzial hat und kann. Weil man halt irgendwie nur so diesen hochprofessionalisierten Männerfußball kennt.
Wenn die Leute dir jetzt folgen wollen oder dich im Internet suchen und finden wollen, wo können sie denn hingehen?
Clara Galistl googeln.
Googelt es einfach.
Ja, ich bin auf Instagram. Ja, über Website.
Mhm.
Wie gesagt, beruflich beschäftige ich mich mit Fairness-Strategien in Kunst, Kultur und Sport.
Also, die kann man dich auch buchen.
Kann man mich auch buchen, genau. Also wenn jemand irgendwie das Gefühl hat, wir würden da gerne irgendwas machen oder so, also Community Building mache ich ja. Communitybuilding.at ist der Verein, den ich mit aufgebaut habe. Also immer wenn es darum geht, dass man irgendwie ein Team hat, das sie nicht. Das irgendwie mit der eigenen Vielfältigkeit nicht umgehen kann oder wo es irgendwie Scham gibt oder wo irgendwie dieses Heimatgefühl, dieses Wir-Gefühl verloren gegangen ist oder mir irgendwie nicht mehr so motiviert und inspiriert ist wie am Anfang, Dann komme ich gern, mache Workshops, Konzepte oder ganze Strategien. Wir haben letztens für die queere Community im Salzkammergut, die ja sehr, sehr dezentral ist und Sicherheit, Sichtbarkeit, Fragen hat, haben wir ein Jahr lang begleitet und eine Community-Strategie entwickelt und die funktioniert jetzt super und hat am 15. Juni ihre erste Pride im Salzkammergut. Mhm. Auch nochmal Shoutout. Wer im Salzkammergut ist, geht's dorthin, das ist cool.
Wo im Salzkammergut?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Okay, muss man auch googeln.
Muss man auch googeln, genau.
Dann vielen lieben Dank dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, ich hoffe, ich habe nicht zu viel... zu viel überrascht.
Nein, das passt schon. Ich glaube, es wird einigen Leuten sehr gefallen. Ja.
Vielen lieben Dank, Clara, für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Clara Galistl findet ihr unter claragalistl.com und die Fußballfans gegen Homophobie findet ihr unter queerfootballfans.at. Ich werde aber beides in die Shownotes schmeißen und dort werde ich auch den Instagram-Kanal von Clara hin verlinken. Reinverlinken, reinstellen, da könnt ihr dann gerne alle reinfolgen. Große Töchter findet ihr auf großetöchter-podcast.at und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Apple, Amazon Music und ja, in jeder Podcast-App. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann könnt ihr den Podcast supporten, indem ihr ihn mit 5 Sternen bewertet und ein paar nette Worte dazu schreibt. Dann finden mehr Menschen den Podcast, weil er in den Empfehlungen auftaucht. Ich freue mich außerdem, wenn ihr die Folge teilt und Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr den Podcast auch monetär unterstützen auf steadyhq.com/großetöchterpodcast. Große Töchter findet ihr außerdem auf Instagram @großetöchterpod. Mich findet ihr auf allen Social Media Plattformen außer auf TikTok als @FrauFrasel. Und wenn ihr mir was mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten unter großetöchterpodcast@gmail.com. Wir hören einander wieder in 2 Wochen und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.